NDR Info. Echo des Tages.
Der Überblick über die wichtigsten Geschehnisse des Tages mit Michael Weidemann am Mikrofon. Herzlich willkommen. Unsere Themen: trügerische Ruhe, die Türkei am Tag nach der Aufhebung des Ausnahmezustandes. Dazu auch der Kommentar im Echo des Tages. Überraschende Wende: Spanien zieht internationalen Haftbefehl gegen Carles Puigdemont zurück. Skepsis beim Brexit: neuer britischer Unterhändler zu Gesprächen in Brüssel. Ermittlungen nach Giftanschlag: kennen britische Behörden die Novichok-Täter von Salisbury? Unseriöse Wissenschaftspraktiken: der Fake-Science-Skandal zieht Kreise. Und Tour ohne Deutsche: die Frankreich-Rundfahrt am Ende der Königsetappe. Doch zunächst in die Türkei. Er war zunächst auf 3 Monate befristet, der Ausnahmezustand, den der türkische Präsident Erdogan nach dem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 über das Land verhängte. Doch dann wurde das Dekret ganze 7-mal verlängert und galt volle 2 Jahre lang, bis es in der Nacht zu heute endlich aufgehoben wurde. Opposition und internationale Menschenrechtsorganisationen warnen allerdings: das formale Ende des Ausnahmezustandes bedeutet nicht, dass nun alles wieder seinen rechtsstaatlich-demokratischen Gang gehe in der Türkei. Karin Senz in Istanbul, wie sah das Leben denn heute aus in der größten türkischen Metropole? Freudentänze auf den Straßen? Spürbare Anspannung, weil niemand weiß, wie es weitergeht, oder war es ein ganz normaler, unauffälliger Alltag?
Ich würde sagen, Letzteres. Es war ganz normaler Alltag. Es ist ganz normaler Alltag. Denn tatsächlich ändert sich ja für viele Menschen wirklich nichts. Man muss einfach sagen, es war ein Ausnahmezustand, der jetzt nicht geprägt war von einem Bild von Panzern auf der Straße und mit noch mehr Polizei. Wir hatten hier in der Türkei schon Anfang 2016 auch immer sehr viel Polizei auf den Straßen. Der Ausnahmezustand ist erst Mitte 2016 ausgerufen worden, denn wir hatten ja im Jahr 2016 auch sehr viele Anschläge durch den IS. Es gab keine Checkpoints. Es gab keine Ausgangssperren, zumindest nicht im Westen des Landes. Es gab diese Massenentlassungen und die Verhaftungen von Lehrern, Richtern und Journalisten. Aber viele Menschen, die relativ unpolitisch unterwegs sind und keine Aktivisten sind, die haben den Ausnahmezustand auch nicht wirklich so zu spüren bekommen.
Die möglicherweise betroffen sind, sind aber nach wie vor unter Anspannung. Erdogan ist seit 1,5 Wochen Präsident und Regierungschef in Personalunion, kann also jederzeit aus eigener Machtfülle neue Dekrete in Kraft setzen. Gibt es denn konkrete Anzeichen dafür, dass er seinen Kurs der Unterdrückung auch ohne diesen allgemeinen Ausnahmezustand fortsetzen will?
Ja, das ist eben der zweite Grund, warum man den Unterschied zu gestern mit Ausnahmezustand und heute ohne Ausnahmezustand eben auch nicht spürt, weil schon neue Gesetze, neue Dekrete erlassen wurden und in Vorbereitung sind, beispielsweise ein neues Antiterrorgesetz. Da sollen auch Entlassungen weiter möglich sein, wenn ein Verdacht besteht zu einer Verbindung zu einer Terrorgruppe. Die Bürgerrechte sollen weiter eingeschränkt werden, Polizei und Justiz gestärkt werden. Beispielsweise können auch Gouverneure dann in den Provinzen wieder die Versammlungsfreiheit einschränken. Ausgangssperren wären möglich, wenn sich eben dieses neue Antiterrorgesetz durchsetzt, das dem Parlament im Moment vorliegt und zur Verabschiedung sozusagen schon mal vorbereitet wurde.
Wann wäre denn damit zu rechnen, dass dieses Gesetz dann tatsächlich seine Wirkung entfaltet?
Also es liegt im Parlament. Es heißt, dass es nächste Woche auf jeden Fall verabschiedet werden soll. Und dann hätten wir praktisch wieder eine sehr starke Einschränkung der Bürgerrechte. Die Opposition hier in der Türkei spricht sowieso schon von einem Ausnahmezustand nur unter einem anderen Etikett. Oder Amnesty International beispielsweise hat eben auch gesagt, das ist nur eine kosmetische Geste, dass dieser Ausnahmezustand vergangene Nacht ausgelaufen ist. De facto geht es einfach so weiter, so Amnesty International und eben auch die Kritik der Opposition.
Informationen aus Istanbul von unserer Korrespondentin Karin Senz. Die Aufhebung des Ausnahmezustandes und die politische Zukunft der Türkei sind auch Thema unseres Kommentars im Echo des Tages. Er kommt von Christian Buttgereit.
Seit Mitternacht klebt das hässliche Etikett Ausnahmezustand nicht mehr auf der Türkei. Eine frohe Botschaft soll das sein. Weniger für die Türken selbst als vielmehr für Investoren und Touristen, also für alle, die Devisen ins Land bringen. Es war vor allem die türkische Wirtschaft, die schon bei den letzten beiden Verlängerungen des Ausnahmezustandes Druck gemacht hatte. Denn auch wenn keine Panzer auf den Straßen zu sehen waren und es keine nennenswerten Ausgangssperren gab, allein das Wort Ausnahmezustand erzeugt hässliche Bilder im Kopf und hat Abschreckungspotenzial. Die Polizei Polizeipräsenz in türkischen Großstädten war schon vor dem Ausnahmezustand groß. Vor allem nach den schweren Terroranschlägen in Ankara und Istanbul 2015 und Anfang 2016 wurde das von vielen Türken begrüßt. Terror völlig verhindern konnte der Ausnahmezustand nicht. Zwischen August 2016 und Januar 2017 kamen mehr als 90 Menschen durch Terroranschläge ums Leben. Mehr als 450 wurden verletzt. Statt für Sicherheit sorgte der Ausnahmezustand für Verunsicherung. Fast jeder im öffentlichen Dienst musste damit rechnen, dass die gewaltige Entlassungswelle auch ihn fortspült als einen von weit mehr als 100.000. Kaum ein Journalist konnte wissen, ob er den nächsten Tag noch in Freiheit erlebt. Wer nicht zu den gefährdeten Berufsgruppen gehörte, zog ebenfalls den Kopf ein. Die eigentlich sehr offenherzigen Türken verkniffen sich politische Äußerungen in der Öffentlichkeit. Die Gesellschaft wurde erfolgreich eingeschüchtert. Doch das Zittern vor dem Staat dürfte nicht enden, nur weil ab heute der Ausnahmezustand nicht mehr gilt. Die Wunden, die Erdogan-Säuberungen der türkischen Gesellschaft zugefügt haben, verschwinden nicht über Nacht. Vielleicht sollen sie auch gar nicht völlig verheilen, sondern zumindest warnende Wunden hinterlassen, die jederzeit wieder aufreißen können. Denn das neue Präsidialsystem verleiht dem Amtsinhaber nahezu uneingeschränkte Möglichkeiten im Kampf gegen alles, was aus seiner Sicht Terrorismus ist. Ähnlich wie im Ausnahmezustand darf Erdogan per Dekret regieren, zumindest bei Themen, die noch nicht durch ein Gesetz geregelt sind oder wo sich eine Gesetzeslücke auftut. Fruchtet das nicht, kann Erdogan im Alleingang jederzeit den Notstand ausrufen. Mit einem neuen Gesetzespaket erhalten zudem Polizei, Justiz und Provinzverwaltungen weitreichende Möglichkeiten, Bürgerrechte vorübergehend einzuschränken. Gouverneure können Ausgangssperren erlassen und Demonstrationen verbieten. Personen, die suspekt erscheinen, dürfen 48 Stunden eingesperrt werden, ohne dass irgendetwas gegen sie vorliegen muss. Wer suspekt ist, das entscheidet im Zweifelsfall der Präsident. Erdogan braucht diesen Ausnahmezustand nicht mehr. Denn vieles von dem, was bisher im Ausnahmezustand möglich war, wird jetzt Normalzustand. Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit haben darin weniger Platz als vor dem gescheiterten Militärputsch vom Sommer 2016. Damit ist der jetzt eingetretene Normalzustand nichts anderes als ein Etikettenschwindel.
Christian Buttgereit kommentierte. Das ist eine wirklich überraschende Wende im Fall des ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont. Der oberste Gerichtshof Spaniens hat den europäischen Haftbefehl gegen den Separatistenführer aufgehoben und verzichtet darauf, weiter seine Auslieferung aus Deutschland zu betreiben. Deutsche Gerichte hatten entschieden, dass Puigdemont wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder, nicht aber wegen Rebellion an die Justiz in Spanien überstellt werden dürfe. Aber auch dazu wird es jetzt wohl nicht mehr kommen. Aus Madrid, Marc Dugge.
Der zuständige spanische Ermittlungsrichter Pablo Llarena macht aus seiner Wut keinen Hehl.
Das Oberlandesgericht Schleswig-Holstein zeigt einen Mangel an Engagement,
heißt es heute in seinem Schreiben, und mehr noch.
Das Gericht hat sich über das Regelwerk des europäischen Haftbefehls hinweggesetzt.
Der Frust ist groß bei Llarena, denn die deutschen Richter sind ihm schwer in die Parade gefahren. Zur Erinnerung, das Oberlandesgericht Schleswig-Holstein hatte vergangene Woche grünes Licht für die Auslieferung gegeben, aber nur unter einer Bedingung. Puigdemont könne nur wegen Veruntreuung öffentlicher Mittel der Prozess gemacht werden. Eine Auflage, an die sich Pablo Llarena hätte halten müssen, so wollen es die Regeln des europäischen Haftbefehls und an die sich Richter Llarena letztlich nicht halten wollte, denn er will mehr. Er wirft Puigdemont auch Rebellion vor, auf gewaltsame Art und Weise die verfassungsmäßige Ordnung angegriffen zu haben. Eine schwere Straftat, vergleichbar dem Hochverrat in Deutschland. In Spanien stehen darauf bis zu 30 Jahre Haft. Die deutschen Richter konnten diesen Vorwurf nicht nachvollziehen. Gewalt sei beim Vorgehen der Separatisten nicht im Spiel gewesen. Und auch in Spanien ist der Vorwurf der Rebellion sehr umstritten. Llarena sieht das anders. Er legt den Begriff Gewalt allerdings auch weit aus. Er will den Separatisten zu Hause den Prozess machen und er hat sichtlich keine Lust, sich von einem deutschen Gericht dabei stoppen zu lassen. Zumal er nicht nur Puigdemont-Rebellion vorwirft, sondern auch mehreren anderen angeklagten Separatisten. Hätte er die Auslieferung akzeptiert, wären ihm die Hände gebunden gewesen, so José Pérez Gómez vom Richterverband Francisco de Vitoria.
Wir hätten es mit einigen Angeklagten zu tun, denen Rebellion zur Last gelegt wird, und einem Angeklagten oder einigen wenigen mehr, nur der Tatbestand der Veruntreuung.
Für José Pérez Gómez hat der Fall Puigdemont die Schwächen des europäischen Haftbefehls offengelegt. Es könne nicht sein, dass ein Gericht in Deutschland die Ermittlungsarbeit eines spanischen Gerichts vorwegnehme und mit seinen Entscheidungen Fakten schaffe.
Wie würde es denn die deutsche Gesellschaft aufnehmen, wenn ein spanischer Richter entscheiden würde, der deutschen Justiz einen mutmaßlichen Straftäter vorzuenthalten? Oder wenn ein Bundesland bestimmte Maßnahmen ergreift, um sich abzuspalten? Das sind sehr gravierende Tatbestände, die das deutsche Gericht meiner Meinung nach nicht ausreichend gewürdigt hat.
Für Richter Jarena hat das Gericht in Schleswig-Holstein in jedem Fall seine Kompetenzen weit überschritten. Die Deutschen hätten den Fall nur grundsätzlich prüfen dürfen und den Spaniern die eigentliche Ermittlungsarbeit überlassen müssen. Eine Vertrauenssache zwischen zwei europäischen Partnern. Jarena hätte sich beim Europäischen Gerichtshof über das Vorgehen der deutschen Richter beschweren können. Darauf verzichtet er aber bisher. Für Carles Puigdemont bedeutet das, dass er Deutschland verlassen und in seine Wahlheimat Belgien zurückkehren kann. Nach Katalonien kann er allerdings weiterhin nicht zurück. Sobald er die spanische Grenze überschreitet, würde er verhaftet werden. Denn in seiner Heimat wird er weiterhin mit nationalem Haftbefehl gesucht. So kann es sogar sein, dass Puigdemont vielleicht nie mehr spanischen Boden betreten wird und der ewige Flüchtige bleibt.
Marc Dungel berichtete. Es ist sein erster Auftritt in Brüssel. Der neue Brexit-Minister der britischen Regierung, Dominic Raab, ist heute zu Gesprächen mit dem Unterhändler der Europäischen Union, Michel Barnier, zusammengetroffen. Mit einiger Spannung wurde erwartet, wie Raab der EU den neuen Austrittsplan von Premierministerin Theresa May vermitteln würde. Wie das Treffen dann verlief, fasst Karin Bentsch zusammen.
Sie standen vor der britischen und der europäischen Flagge und reichten sich die Hände. Der neue Brexit-Minister Dominic Raab aus Großbritannien und Michel Barnier, der als Chefunterhändler für die Europäische Union am Verhandlungstisch sitzt. Wir haben zusammen mit unseren Teams noch viel Arbeit zu erledigen, sagte Barnier.
We have a lot of work to do with our teams.
Immerhin seien es nur noch 13 Wochen bis zum EU-Gipfel Mitte Oktober. Bis dahin sollen Entscheidungen vorliegen. In dieser kurzen Zeit müssen wir zwei Dinge tun. Die Austrittsvereinbarung zu Ende bringen und eine politische Erklärung über unsere künftige Beziehung vorbereiten, sagte Barnier.
We must finalize the withdrawal agreement. We must also prepare a political declaration on our future relationship.
Wir haben bei der Austrittsvereinbarung schon viel Fortschritt gemacht, sagte der neue britische Brexit-Minister Dominic Raab. Vor allem was die Rechte der Bürger und die Übergangsphase nach dem Brexit betreffe. Nun ist es lebenswichtig, dass wir einen Rahmen für unsere künftige Partnerschaft errichten, sagte der Brite.
It is also now vital that we make progress on the establishment of a framework for our future partnership.
Er sei heute nach Brüssel gekommen, um über die detaillierten Vorschläge zu diskutieren, die die britische Regierung in ihr Weißbuch geschrieben habe. Darin steht, dass Großbritannien eine Freihandelszone mit der Europäischen Union anstrebt, den Binnenmarkt und die Zollunion aber verlassen will. Ich freue mich darauf, die Verhandlungen anzuheizen und sicherzustellen, dass wir in der besten Position sind, um den besten Deal zu bekommen, sagte Brexit-Minister Raab.
Making sure we're in the best position to get the best deal.
Im Vorfeld des Treffens hatte die EU-Kommission gewarnt. Die wenigen Fortschritte bei den bisherigen Brexit-Verhandlungen vergrößerten die Gefahr, dass Großbritannien Ende März nächsten Jahres völlig ohne ein Abkommen aus der EU herausbrechen könnte. Die Brüsseler Behörde hatte Mitgliedsländer und Unternehmen aufgefordert, sich auf alle Szenarien vorzubereiten. Beobachter gehen davon aus, dass die EU-Kommission damit den Druck auf die britische Regierung erhöhen will, damit es möglichst bis Oktober eine Einigung gibt.
Aus Brüssel, Karin Bentsch. Es klingt nach einem Durchbruch. Laut Medienberichten hat die britische Polizei mehrere Personen identifiziert, die für den Giftanschlag gegen den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergei Skripal und seine Tochter verantwortlich sein sollen. Doch möglicherweise ist nicht viel dran an der spektakulären Schlagzeile. Informationen aus London von Jens-Peter Marquardt.
Der Staatssekretär im britischen Innenministerium Ben Wallace bezeichnete den Bericht der Press Association als wilde Spekulation und schlecht informiert. Die Polizei äußerte sich bisher nicht. Die Presseagentur hatte am Morgen berichtet, die britischen Ermittler hätten die mutmaßlichen Täter des Novichok-Anschlags auf den russischen Ex-Agenten Sergei Skripal und seine Tochter Julia identifiziert. Die Verdächtigen seien Russen. So die Agentur unter Berufung auf Ermittlerkreise. Die Polizei habe Bildmaterial aus Überwachungskameras mit Daten und Fotos von Personen abgeglichen, die in den Tagen vor dem Anschlag eingereist seien. Der russische Botschafter in London, Alexander Jakowenko, wollte sich nicht zu den Vorwürfen äußern. Es handele sich dabei ja nur um einen Medienbericht. Er wolle dies aber von Scotland Yard oder dem britischen Außenministerium bestätigt haben.
This is the reports of the media. Unfortunately, we don't have a official statements of the British side. I want to hear that from the Scotland Yard or from the Foreign Office.
Die Skripals waren vor 4 Monaten bewusstlos auf einer Parkbank in Salisbury aufgefunden worden. Wochenlang waren sie im Krankenhaus. Mittlerweile leben sie an einem geheimen Ort. Ein 45 Jahre alter Mann, der vor 2 Wochen nach einer weiteren Nowitschok-Vergiftung ins Krankenhaus eingeliefert wurde, sollte heute vernommen werden. Seine Partnerin ist inzwischen an den Folgen der Vergiftung gestorben. Möglicherweise sind beide mit Resten des beim Skripal-Anschlags verwendeten Nervengifts in Berührung gekommen. Es soll aus einem zufällig gefundenen Parfümfläschchen stammen. Die Gesundheitsbehörde warnt die Menschen in und um Salisbury inzwischen davor, Nadeln, Kosmetika, Glas oder Plastik vom Boden aufzuheben.
Informationen von Jens-Peter Marquardt. Es ist 18.45 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Immer mehr Wissenschaftler veröffentlichen ihre Forschungsergebnisse in fragwürdigen oder gar pseudowissenschaftlichen Online-Zeitschriften, deren sogenannte Raubverleger missachten meist selbst grundlegende wissenschaftliche Regeln. Unter dem Schlagwort Fake Science berichten NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung und andere Medien seit heute, dass Beiträge in diesen Zeitschriften oft ohne jede Prüfung publiziert werden. Reporter hatten das mit Selbstversuchen belegt, indem sie eigene, offensichtlich unsinnige Texte einreichten, die dennoch veröffentlicht wurden. Wie verantwortliche Politiker und Repräsentanten aus der Wirtschaft auf die Enthüllung reagieren, haben Peter Hornung und Philipp Eckstein zusammengetragen.
Es müsse nun eine gründliche Untersuchung der Fehlentwicklungen bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen geben. Das forderte die Bundesforschungsministerin Anja Karliczek vor dem Hintergrund der aktuellen Berichterstattung. Dies sei im Interesse der Wissenschaft, sagte sie der Nachrichtenagentur dpa. Es gehe darum, alles zu tun, damit die Glaubwürdigkeit und das große Vertrauen in die Wissenschaft nicht Schaden nehme. Es sei gut, wenn solche Fehlentwicklungen öffentlich werden, denn nur so könne man ändern, was falsch läuft. Der Mikrobiologe Jörg Hacker ist Präsident der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften. Auch er glaubt, dass etwas gegen dieses Phänomen getan werden muss.
Ich würde schon das so sehen, dass diese Publikation, diese Raubpublikation und auch vor allem diese Konferenzen, dass die offensiv angegangen werden müssen und dass man offensiv sich damit auseinandersetzt. Ich bin sicher, dass wenn das passiert und wenn das geschieht, dass es dann auch wieder eine abnehmende Tendenz geben wird. Aber Sie haben völlig recht, dass das ein Phänomen ist, das wir nicht unterschätzen sollten.
Allerdings, man dürfe nun nicht überregulieren, sagt der Göttinger Professor Stefan Hell, Chemie-Nobelpreisträger des Jahres 2014.
Wenn man nach einem Korrekturmechanismus sucht, ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht überreguliert. Das ist meine größte Sorge. Es gibt ja im angelsächsischen den Spruch, bad cases make bad law. Bitte nicht überregulieren. Das Problem beim Namen benennen, haben Sie vollkommen recht, und Leute aufmerksam machen und es auch zu ahnden bis zum gewissen Grad, aber nicht überregulieren.
Viele Wissenschaftler sind Opfer dieser Fake-Verlage, das zeigen die Recherchen. Einige aber nutzen das System auch aus, um schnell Forschungsergebnisse zu publizieren, ohne sich der Kritik von Kollegen zu stellen. Teilweise nutzen Autoren auch diese vermeintlichen Fachmagazine, um sich ein wissenschaftliches Gütesiegel für fragwürdige Produkte geben zu lassen, etwa für angebliche Wundermittel in der Medizin. Bundesforschungsministerin Karliczek ist es wichtig zu betonen, dass es nicht zu vorschnellen Verurteilungen Einzelner komme. Die überwältigende Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland arbeite nach den Grundsätzen guter wissenschaftlicher Praxis, so die CDU-Politikerin. Sie sprach sich dafür aus, jeden Einzelfall unter die Lupe zu nehmen.
Ein Bericht von Peter Hornung und Philipp Eckstein. Für die Partei Die Linke ließe sich das Problem der deutschen Bauern mit den niedrigen Milchpreisen leicht lösen, einfach die Sanktionen gegen Russland aufheben und damit einen lange versperrten Absatzmarkt für die Molkereiprodukte zurückgewinnen, so der Vorschlag von Linken-Chefin Katja Kipping. Angela Merkel derweil ließ sich aus erster Hand über die Sorgen und Nöte der Milchbauern informieren, bei einem Besuch auf dem Hof der schleswig-holsteinischen Landwirtin Ursula Trede. Ihr hatte die Bundeskanzlerin in einer ARD-Sendung während des Bundestagswahlkampfes im vergangenen Jahr versprochen, bei Gelegenheit mal vorbeizuschauen. Und diese Gelegenheit ergab sich heute. Mein Kollege Stefan Böhnke war dabei.
Große Aufregung im kleinen und beschaulichen Dörfchen Nienborstel bei Rendsburg. So einen Besuch der Kanzlerin hat es hier noch nie gegeben. Viele Dorfbewohner waren daher zur Begrüßung gekommen.
Ich finde das gut, dass sie ihr Versprechen eingehalten hat, dass sie die Einladung angenommen hat von Uschi Trede, hierher zu kommen.
Also es ist was Besonderes, finde ich. Und ich habe mir extra dafür den Nachmittag freigenommen.
Ja, aufregend. Ganz schön viel Trubel hier. Ein paar Fotos machen, mal ein bisschen das für alles festhalten.
Die sichtlich gut gelaunte Kanzlerin wurde von den Anwohnern mit einem nachträglichen Geburtstagsständchen begrüßt. Sie war erst vor 2 Tagen 64 Jahre alt geworden. Anschließend folgte ein ausführlicher Rundgang über den Milchviehbetrieb, auf dem auch in Krisenzeiten stetig investiert wurde. Unter anderem in einen Melkroboter, den sich die Kanzlerin auch zeigen ließ. Im Stall übernahm sie dann noch die Patenschaft für ein Kälbchen, das den Namen Wirbelwind trägt und heute früh das Licht der Welt erblickte. Bei Kaffee und Apfelstreuselkuchen ging es dann um harte Politik. Landwirtin Ursula Trede, die Kanzlerin eingeladen hatte, sieht Regelungsbedarf in Sachen Milchpreis, der die Bauern gerade zur Zeit wieder nicht zufriedenstellt.
Es muss sich an diesem Milchpreistal etwas ändern, denn dafür können wir nicht existieren. Und das möchten wir rüberbringen, dass auf EU-Ebene tatsächlich da eine Änderung möglich ist, unserer Meinung nach, und sie sich dafür einsetzen könnte.
Landwirtschaft braucht eine Perspektive, meinte Kanzlerin Angela Merkel im Anschluss im Kuhstall bei einem kurzen Statement.
Und deshalb schließt sich an diesem Besuch für mich natürlich die Aufgabe an, Bedingungen zu schaffen, in denen eben auch mittlere Milchviehbetriebe gut existieren können. Denn dieser Berufsstand muss investieren, das haben wir hier gesehen am Beispiel des Melkroboters. Und diese Investitionen verlangen eine gewisse Sicherheit für die Zukunft. Ansonsten können die nicht geleistet werden.
Konkretere Zusagen gab es von ihr heute nicht. Landwirtin Trede zeigte sich dennoch zufrieden.
In Worten konnten wir ihr mitgeben, wie schwierig es ist, auf solch einem Familienbetrieb zu überleben in Zeiten der Krise. Und sie hat ganz klar gesagt, das war ihr so nicht bewusst. Sie wird es mitnehmen nach Berlin, sie wird mit Frau Klöckner drüber sprechen, sie wird mit Robert Habeck drüber sprechen und dann auch dort genau diese Thematik anbringen. Sie hat sehr gut verstanden, was wir wollen, hat auch gesagt, das kann doch gar nicht angehen, was sind das für Dösbattel? Also nicht, das sind jetzt meine Worte, aber sie hat also wirklich verstanden, was wir ihr rüberbringen möchten und wird es mit nach Berlin nehmen und ich vertraue darauf, dass das auch so passieren wird.
Nach einem kurzen Gruppenfoto mit der Freiwilligen Feuerwehr ging es für die Kanzlerin wieder zurück nach Berlin und in Nienborstel kehrt wieder dörfliche Ruhe ein.
Eine Reportage von Stefan Böhnke. Offene Feindseligkeiten, ja gewalttätige Attacken auf jüdische Menschen haben auch in Deutschland in beängstigender Weise zugenommen. Zuletzt hatte der Angriff eines palästinensischstämmigen Jugendlichen auf einen amerikanisch-jüdischen Philosophieprofessor in Bonn Schlagzeilen gemacht. Die Verwaltung der Stadt entschied daraufhin, einen eigentlich erst für den November geplanten sogenannten Tag der Kippa auf heute vorzuziehen, um so zeitnah ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen. Stefan Kern hat mit Veranstaltern und Teilnehmern gesprochen.
Mehrere hundert Menschen standen zeitweise mit und ohne Kippa auf dem Kopf auf dem Marktplatz und zeigten Solidarität mit Juden in dieser Stadt. Sie wollen ein Zeichen setzen gegen Antisemitismus. Die jüdische Gemeinde hatte auf dem Marktplatz Kippots verteilt. Der Plural von Kippa, die jüdische Kopfbedeckung. Einige hatten auch ihre eigene mitgebracht.
Ich trage auch Kippa als Zeichen der Solidarität, weil in der Vergangenheit einfach viel zu viel nicht darauf reagiert worden ist, in welche Richtung sich unsere Gesellschaft bewegt, wie Fremdenfeindlichkeit in jeder Form gerade überhand nimmt.
Antisemitismus ist schlimm und wird immer stärker und das beunruhigt mich.
Ich habe mich spontan entschlossen, nach dem Dienst hierher zu radeln, weil ich denke, jetzt sollte man mal ein Zeichen setzen.
Ich bin da jetzt darauf aufmerksam geworden wegen des Vorfalls, vor einer Woche oder wann das war. Und deswegen finde ich es halt wichtig, hier jetzt auch dabei zu sein.
Auch der Oberbürgermeister Ashok Sridharan meldete sich zu Wort mit klaren Worten gegen Rassismus, Antisemitismus und Ausgrenzung. Direkt zu Beginn richtete er seine Rede an den in den USA lebenden israelischen Gastprofessor, der letzte Woche in Bonn angegriffen wurde. Auf Englisch sprach er ihn direkt an, dass er sich schäme, dass sowas in seiner Stadt passiert sei.
Und wir würden uns sehr geehrt fühlen, wenn Sie nochmal zurück nach Bonn kommen würden und ich Ihnen zeigen könnte, wie gastfreundschaftlich und wie weltoffen wir sind. Wir würden uns sehr auf Sie freuen.
Auf eine andere Seite der Stadt wies die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Margaret Traub hin. Sie machte auf einen wachsenden Antisemitismus aufmerksam. Nicht nur müssten Juden mittlerweile wieder Anfeindungen und körperliche Übergriffe befürchten, wenn sie sich in den Straßen als Juden zu erkennen gäben, sondern Antisemitismus wäre auch wieder salonfähig geworden.
Wir können es nicht mehr ertragen, dass wir nur aus einem einzigen Grund angefeindet werden, nämlich weil wir Juden sind. In Israel leben 20% Muslime. Wenn meine Söhne dort angstfrei die Kippa tragen können, dann erwarte ich von der Politik in Deutschland, dass auch hier die Kippa überall angstfrei getragen werden kann. Und ich erwarte, dass jene, die Juden attackieren, mit aller Härte des Gesetzes bestraft werden.
Ein wichtiger Tag für Bonn und ein gelungenes Zeichen gegen den wachsenden Antisemitismus. Übrigens, auch in Düsseldorf haben sich heute Nachmittag fast 100 Menschen versammelt. Auch sie wollten mahnen, ein Zeichen setzen gegen Antisemitismus und für das Miteinander und die Solidarität mit Bürgern jüdischen Glaubens.
Stefan Kern über den Tag der Kippa in Bonn. Seit einem Jahr gilt in Deutschland ein Gesetz, das es Ermittlungsbehörden und Gerichten ermöglicht, Gewinne abzuschöpfen, die mit kriminellen Aktivitäten erwirtschaftet wurden. Jetzt wurde dieses Gesetz zum ersten Mal in großem Stil angewandt. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Immobilien beschlagnahmt, deren Eigentümer mit einer Reihe von Straftaten in Verbindung gebracht werden, darunter mehreren spektakulären Einbrüchen. Thomas Weber mit den Details der Geschichte.
Wie erst heute bekannt geworden ist, hat die Staatsanwaltschaft mit der Polizei bereits am letzten Freitag einen Schlag gegen 77 Immobilien geführt, die einer Großfamilie aus dem arabischen Raum zugerechnet wird. Dazu der leitende Berliner Staatsanwalt Jörg Raupach.
Wir konnten am letzten Freitag in 13 Durchsuchungsorten im Rahmen einer kriminellen Familie, der vorgeworfen wird, Geldwäsche im großen Stil zu betreiben, 77 Grundstücke vorläufig sichern, von denen wir nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ausgehen, dass die Grundstücke durchaus inkriminierten Vermögen gekauft worden sind, also das Geld aus Straftaten stammt.
Ein Mitglied der Großfamilie war am spektakulären Einbruch in eine Berliner Sparkassenfiliale 2014 beteiligt. Die Täter brachen die Schließfächer auf und sie sprengten den Geldautomaten. Sie machten über 9 Millionen Euro Beute, aber das Geld blieb verschwunden. Auf die Spur gekommen sind die Ermittler, weil die Clanmitglieder offenbar einen Fehler gemacht haben. Vielleicht fühlten sie sich schon zu sicher in Berlin, dazu Staatsanwalt Raupach.
Wir sind der Spur des Geldes gefolgt und haben über sehr kriminalistische Kleinarbeit über Kontoabgleichungen feststellen können, dass dieses Geld, was nie wieder aufgetaucht ist, in einer ähnlichen Größenordnung bei bestimmten Mitgliedern einer Familie gelandet ist und möglicherweise, so jedenfalls der Vorwurf, zum Kauf von Grundstücken und Eigentumswohnungen benutzt worden ist.
Es war genau gesagt der Bruder eines der Täter, der die Ermittler darauf gestoßen hat.
Der Bruder, das jetzt inzwischen rechtskräftig verurteilt hat, obwohl er bis kurz vor dem Kauf von Transferleistungen gelebt hat, Geld im hohen Maße für Eigentumswohnkäufe angelegt. Und das war ein Ansatzpunkt dafür, dass der Hinweis besteht, dass das Geld möglicherweise aus diesen Überfällen oder auch aus anderen Straftaten stammen kann.
Gegen 16 Mitglieder läuft nun das Verfahren wegen des Verdachtes auf Verstoß gegen das Geldwäschegesetz. Es ist ein neuer Paragraph im Geldwäschegesetz, der das Einziehen der Vermögenswerte erst möglich gemacht hat. So erlaubte es auch, Vermögen zu beschlagnahmen, wenn es den Ermittlern noch nicht gelungen ist, kriminelle Straftaten eindeutig nachzuweisen.
Ich finde ihn extrem wichtig. Er gibt uns ein Instrumentarium an die Hand. Wir müssen natürlich jetzt die Erfahrungen sehen, ob die Erfolge, so wie sie jetzt hier zunächst erstmal eingetreten sind, sich weiter aufrechterhalten lassen können. Aber es gibt zumindest den Strafverfolgungsbehörden ein weiteres Instrumentarium, um der Spur des Geldes erfolgreicher folgen zu können.
Bis es in diesem Fall zur Anklage kommen kann, ist es auch für die Staatsanwaltschaft noch ein langer Weg. So kompliziert ist das finanzielle Geflecht, das es hier zu entwirren gilt.
Ein Bericht von Thomas Weber. Zum Sport im Echo des Tages. Es war der Tag der Königsetappe bei der Tour de France der Radprofis. Das 12. Teilstück führte über 175,5 Kilometer hoch bis zur berühmten Skistation Alpe d'Huez. Am Ende der bergigen Quälerei jubelte Gérin Thomas. Er verteidigte damit das gelbe Trikot. Holger Gerska berichtet.
Es war ein offener Schlagabtausch der echten Favoriten in der Gesamtwertung und erneut endete er mit einem großen Erfolg des britischen Teams Sky. Und wieder war es nicht der eigentliche Kapitän Christopher Froome, der gewann, sondern der Edelhelfer, der Kronprinz Geraint Thomas. Er sprintete aus der ersten Gruppe, es war ein Quartett, auf der Zielgeraden von Alpe d'Huez allen davon und gewann damit auch die dritte Alpenetappe, nachdem er schon auf der zweiten triumphiert hatte. Geraint Thomas, der Sieger, vor dem niederländischen Zeitfahrweltmeister Tom Dumoulin und vor dem Franzosen Romain Bardet, der stark kämpfte, immer wieder attackierte, aber am Ende sich mit Platz 3 vor Christopher Froome begnügen musste. Für die neue Gesamtwertung heißt das, dass Geraint Thomas seinen Vorsprung ausgebaut hat auf Christopher Froome und Tom Dumoulin. Nicht mehr dabei sind einige Sprinter, unter anderem André Greipel. Sie stiegen aus, weil das Zeitlimit zu eng war.
Holger Gerska über die heutige Königsetappe der Tour de France. Und damit endet das Echo des Tages für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.